Liebes Publikum, ja, jetzt kommen wir am Ende zu etwas, was wir nicht inhalieren, sondern was wir gestochen bekommen. Sie haben schon gehört, der Professor Jarisch ist ja eigentlich einer der Gründerväter der Insektengiftallergie in Österreich. Und darum ist mir besonders eine Ehre, dass er da im Publikum sitzt und einer, der am meisten dazu forscht, sitzt gleich daneben, der Dozent Hemmer. Also ich habe ein bisschen die Lieblingsthemen durchgeschüttelt, aber ich hoffe, ich kann Ihnen auch etwas dazu erzählen. Grundsätzlich möchte ich nur gleich von Anfang an das Thema klar eingrenzen. Wir reden über Hymenopteren, das sind die Insekten, die einen eigenen Stachel haben und einen Giftstachel haben. Und das sind in unseren Regionen eigentlich fast nur die Bienen und Wespen, auch die Hornisse. Man kann sagen, für den klinischen Alltag, dass man ungefähr die Hummel noch hier hineinordnen kann und andere in Südeuropa befindliche Wespen wie die Dolichovespula hier hereinnimmt oder auch die Polistes. In anderen Regionen der Welt sind auch Ameisen bedeutende Allergene, zum Beispiel in Australien und in Südostasien oder gerade die Feuerameisen in Mittelamerika und teilweise schon im Süden der USA, wo sie auch großen Schaden in der Landwirtschaft anrichten, weil sie besonders relativ viele Kuhherden befallen. Aber darum muss man sagen, mir ist, glaube ich, in den letzten 20 Jahren ein einziger ameisenallergischer Patient in Österreich untergekommen. Das ist bei uns schon eher eine Rarität. Aber alle hämatophagen Insekten, alle, die Blut saugen, sind hier jetzt nicht gemeint. Also der ganze Vortrag geht nur über diese Insekten. Das erste ist, wie komme ich zu einer Diagnose? Ich habe ja glücklicherweise schon dem Vorredner, den Dozent Hemmer, ein bisschen eine Vorbereitung bekommen, sie zu einem Grundthema in der Insektengiftallergie hinzuweisen, nämlich welches Insekt was denn. Und dieses Insektenproblem ist bei uns so gewesen, dass wir, wenn wir mit Giftextrakten testen, wir oft dieses Problem hatten, dass wir die Bienen- und die Wespengiftallergie nicht gut unterscheiden können. Und interessanterweise ist die Anamnese völlig unzuverlässig. Ich kann mich erinnern, vor einem Monat hatte ich fast einen Streit mit einer Imkerin, die gesagt hat, es hat mich eine Biene gestochen. Es war aber dann doch die Wespe, auf die sie allergisch war. Und das hat fast zu einem Fundamentalstreit geführt mit der Imkerin. Also die Anamnese ist unzuverlässig. Sie können sich auf die Anamnese nicht verlassen. Und da muss man wirklich sagen, dieses alte Dilemma, dass Sie in knapp 30-40% die Tests nicht zwischen beiden Insekten unterscheiden können, hat die Komponentendiagnostik mit den sogenannten Markerallergenen eigentlich fast gelöst. Wir haben einige Markerallergene, die uns sicher feststellen lassen können, dass es sich um eine Bienengiftallergie handelt. Das ist vor allem hier dieses APM1, also wenn wir uns nicht sicher sind, sagen wir reden jetzt nicht über den Patienten, der sagt, das war eine Biene hat mich gestochen, der Hauttest ist positiv auf Biene, für den brauchen wir diesen Test nicht. Aber wenn es unsicher ist oder beides positiv ist, ist das enorm hilfreich. Und hier können Sie, wenn Sie bestimmte Marker, auch hier, das müssen Sie sich nicht merken, merken Sie sich Ihnen das Konzept, es gibt spezielle Marker, die anzeigen, dass dieses Insekt sicher ein Auslöser war, sowohl für die Biene als auch für die Wespe. Hier gibt es kommerziell verfügbare Tests. APM1 ist das wichtigste Allergen in der Biene, Vespa1, Vespa5 in der Wespe. Sie sehen, in der Wespe haben wir ein bisschen weniger Allergene als in der Biene. Es gibt teilweise auch Kreuzreaktivitäten, aber darauf möchte ich Sie heute gar nicht belasten. Was für mich viel wesentlicher ist, und das ist etwas, was vielen Nicht-Allergologen und Dermatologen nicht bewusst ist, dass Allergie nicht Allergie ist. Es gibt zwei Arten von Allergien und die haben wesentliche, unterschiedliche medizinische Konsequenzen in der Betreuung. Ungefähr 3% der Bevölkerung haben eine Bienen- und Wespengiftallergie und das Reaktionsmuster, wie diese Patienten reagieren können, ist ungefähr halb-halb geteilt. Die Hälfte reagiert mit so einer großen, schweren Lokalreaktion oder auch große Lokalreaktion bezeichnet. Das sind große, kräftige Schwellungen, wie hier bei dieser Dame angedeutet an dem Oberarm, die sich typischerweise erst nach vielen Stunden bilden, groteske Ausmaße außen annehmen können und dadurch definiert sind, dass sie mindestens 24 Stunden persistieren. Als Dermatologe hat man durchaus das Problem, dass nach einer Gartenparty der Patient kommt und sagt, gestern hat mich eine Wespe gestochen und Sie sehen die Schwellung vom Finger bis in den oberen Ellbogen reichen und Sie wissen gar nicht, ist das jetzt eine schwere Lokalreaktion bei einem Wespenallergiker oder hat der Patient ein Erysipel und Sie wollen ihm eigentlich ein Antibiotikum geben, weil das sieht manchmal in der Akutphase gleich aus. Diese Patienten haben, und das ist ganz wesentlich, diese Patienten haben kein erhöhtes Risiko, anaphylaktisch zu reagieren gegenüber der Durchschnittsbevölkerung. Wir alle haben ungefähr ein Risiko von 1-3% anaphylaktisch zu reagieren nach einem Wespenstich. Und der Patient, der diese Form der Allergie hat, wird genau dasselbe Risiko haben. Das heißt, das Management dieses Patienten beschränkt sich darauf, ihm ein Antihistaminikum und ein Cortison zu geben für den Bedarfsfall, damit die Schwellung weniger stark ist, aber der Patient braucht keine Immuntherapie, der Patient braucht keinen Allergien-Pen, keinen Adrenalin-Pen, den zeige ich Ihnen nachher noch gleich. Die wir hier herausgreifen müssen, ist die andere Hälfte der Patienten. Und hier ist das Wesentliche, dass diese Patienten schon einmal die Anamnese eines Schocks gehabt haben und die haben ein massiv erhöhtes Risiko, einen Schock erneut zu erleiden. Das heißt, das ist für Sie ganz wichtig, dieses Konzept. Was war die Anamnese? Und das zeigt auch, warum Sie niemals dem Wunsch eines Patienten nachgeben sollten, weil die Oma eine Wespengiftallergie hat, jetzt auch das Enkelkind zu testen. Wenn es dafür keine Anamnese bekommt, weil Sie kommen in Teufelsküche. Wenn der Test positiv ist, können Sie die zwei nicht unterscheiden. Wie gesagt, hier im Endeffekt die Konsequenz, kein Unterschied zu jemandem, der keine Insektengiftallergie hat, außer dass er eine große lokale Schwellung wieder haben wird, die natürlich auch relativ belastend sein kann, aber kein Risiko ist für eine Anaphylaxie. Der restliche Vortrag kümmert sich um diesen Teil der Patienten. Was ist denn überhaupt eine Anaphylaxie? Eine Anaphylaxie ist eine akute und systemische Reaktion, die den ganzen Organismus erfassen kann und je nach Schweregrad mit unterschiedlichen Symptomen einhergeht. Wir haben ein bisschen ein Problem, es gibt drei verschiedene Arten, drei verschiedene Definitionen, die üblich sind, verwendet werden, wie wir Anaphylaxien einteilen. Das ist die meist im deutschsprachigen Raum verwendete Art, Anaphylaxien einzuteilen und darum werde ich diese hier verwenden. Es gibt aber auch noch eine andere Art, die nach Müller, und es gibt noch eine dritte Art nach der Weltallergieorganisation. Wichtig ist für Sie, dass bei allen immer das Prinzip ist, wir haben sagen die eher unproblematische Systemreaktion, das ist die der Haut. Hier Juckreiz, Rötung, Urtikaria, angenehm in diesem Graduierungssystem nach Ring als Grad 1 bezeichnet und dann haben wir alles, was über die Haut hinausgeht. Entweder Magen-Darm-Trakt, Übelkeit, Krämpfe, Erbrechen, dabei ist aber schon wirklich heftige Übelkeit und Erbrechen gemeint, also nur wenn ein bisschen schwummrig ist, das gilt nicht, da muss man schon 2-3 Mal kräftig erbrochen hat in kurzer Zeit. Stuhlabgang, bei den Atemwegen zuerst nur eine Rinnerröhe, Heiserkeit und Dyspnoe als Grad 2 Reaktion, ist das schon mehr, Larynxödem, Bronchospasmus, Zyanose, das heißt der wird schon wirklich blau, im Bereich der Atemwege eine Grad 3 Reaktion, im Kreislauf abfallen muss sein, die Hypotension muss wirklich massiv sein, eine Tachykardie muss da sein und Grad 3 Reaktion ein Schock und ab Grad 4 Reaktion reanimieren Sie. Das heißt, das sind schon relativ harte Dinge, das heißt, Sie merken sich, wie alles, was die Haut betrifft, ist eine Grad 1 Reaktion, alles, was über die Haut hinausgeht, ist eine Grad 2, 3 oder 4 Reaktion, das kommt später noch, dass das nämlich wichtig ist im weiteren Management. Das war jetzt alles sozusagen der Hintergrundinformation. Hier ist noch eine wesentliche zweite Hintergrundinformation. Warum haben wir eigentlich Allergien? Weil wir diese Zellen haben. Das sind die großen Histaminspeicher des Körpers. Und hier sehen Sie, was passiert, wenn Sie eine Mastzelle in Ruhe haben und Sie aktivieren sie, indem Sie sagen, mit IgE und Allergen beladen. Dann aktiviert sich das und das geht rasend schnell. Das ist nämlich das Bild nach einer Minute. Und darum sind anaphylaktische Reaktionen grundsätzlich schnelle Reaktionen. Das heißt, wenn ein Patient sagt, ich wurde von einer Biene gestochen und am nächsten Tag ist mir schwindelig geworden, dann wissen Sie schon, Sie sind nicht in der Anaphylaxie, weil das Grundwasser, es muss schnell gehen, ist nicht erfüllt. Aber Achtung, Mastzellen sind biologisch hochaktive Zellen, die produzieren nicht nur Histamin. Sie produzieren auch vieles andere. Histamin wird relativ schnell wieder abgebaut. Darum hat sich Histamin in den letzten Jahren als schwieriger Marker in der Bestimmung gezeigt. Und es gibt einen zweiten Marker, den wir heutzutage sehr gerne verwenden. Das ist die Tryptase, die wird immer parallel ausgeschüttet wie das Histamin und ist in der Blutabnahme sehr viel weniger kritisch. Histamin, Sie müssen es auf Eis abnehmen, Sie müssen es sofort behandeln und es ist sehr schnell wieder weg. Das heißt, wenn der Patient einmal reanimiert wird und dann geht es ihm wieder gut, dann kann das Histamin schon wieder weg sein. Tryptase bleibt ungefähr 4 bis 6 Stunden erhöht und ist ein sehr guter Marker, der mittlerweile zum Standard geworden ist bei allen Patienten, die schwere allergische Reaktionen hatten. Und hier haben wir eine eigene Studie, wo Sie sehen, dass wenn Patienten, die hohe Tryptase-Spiegel haben, die ein deutlich erhöhtes Risiko haben für schwere Systemreaktionen, weshalb Sie heutzutage automatisch immer einen Patienten, der eine schwere Systemreaktion hat, zusätzlich in der Rahmen der Diagnose auch eine Tryptase abnehmen, eine Mast-Cell-Tryptase aus dem Serum. Und ist der Wert erhöht, sehen Sie, dass der Patient in eine erhöhte Risikoklasse hineinfällt. Was machen wir jetzt damit? Das Wichtigste ist einerseits, wenn wir jetzt den Systempatienten haben und sie haben eine akute Reaktion, die Schocklagerung. Achtung, die Schocklagerung, die mag nur der Patient, dem der Blutdruck wegkippt. Wenn der Patient eher hier bronchial reagiert, dann mag er nicht so hingelegt zu werden, dann mag lieber aufrecht sitzen. Aber wenn er so reagiert, dann haben sie ihm hoffentlich so einen Adrenalin-Pin gegeben. Wenn da noch der Bienenstachel drinnen steckt, soll er den abkratzen und dann ein selbstinjizierbares Adrenalin anwenden. So, das hoffe ich jetzt, dass ich das schaffe. Das ist also relativ simples. Das sind brutale Medikamente, weil die sind sehr stabil an so einem Patienten mitgegeben werden. Wenn Sie den Patienten, der eine Anaphylaxie hatte, dann geben Sie ihm diese mit. Das sind Demo-Injektoren. Wir haben 2 am Markt in Österreich. Den und den. Wir hätten gerne den, aber den gibt es nicht. Darum sind wir die. Da ist beim Kind unter 30 Kilogramm 150, beim Kind über 30 Kilogramm oder bis 50 Kilogramm den 300er. Was tut er, wenn der Patient keine Luft bekommt oder ihm wird übermäßig schlecht oder ihm wird schwindelig? Dann ist Zeit für den Adrenalin-Pen. Das Prinzip beider ist gleich. Sie aktivieren den, indem sie ihn entsichern und die Mitte vom Oberschenkel ist das Zielgebiet. Sie setzen das an. Und dann zählen Sie bis 10. Wichtig ist, der Patient soll sich nicht desinfizieren, gar nichts, nicht ausziehen. Das geht durch die Kleidung durch. Hauptsache, das Adrenalin ist schnell drinnen. Danach soll er den Notarzt rufen. Das Wichtige ist, danach, der soll vorher sich den Pen verordnen und angeben und dann nicht auf den Notarzt warten, weil dann ist das Wichtigste bei der Schockbehandlung, dass man rechtzeitig dran ist. Der zweite Pen funktioniert gleich und ein bisschen brutaler. Sie nehmen einen Anlauf, aber sonst ist es das gleiche Wirkprinzip. Wichtig ist, wenn Sie Patienten haben, denen Sie solche Pens geben, denen müssen Sie sich das jedes Mal wieder fragen. Haben Sie ihn dabei? Was machen Sie damit? Wir haben auch selber eine Studie gemacht, die das bestätigt. Ungefähr 3 Monate, nachdem Sie den Patienten eingeschult haben, können wie viele, schätzen Sie, ungefähr noch das richtig demonstrieren? Ein Drittel ist gut geschätzt. Ja? Ein Drittel kann das nach einem, das ist ein Notfallmedikament, das der Patient dann in einer Panikreaktion richtig anwenden soll. Schulen, 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 schulen. Immer schulen. Bei jeder Gelegenheit. So. Jetzt kehre ich wieder an den Arbeitsplatz zurück. Da wir, wie Sie vorher gehört haben, 50 Kilogramm sozusagen die obere Dosis ist, sollen wir gemäß ERC 500 Mikrogramm verordnen. Die haben wir nicht. Also deshalb kriegt der Patient, wenn er einen Pen braucht und er ist erwachsen, 2. Sie können einen 2 verordnen. Wie ich schon vorher erwähnt habe, ist, wenn der Patient hier in der Hautklasse ist, dann kann ich ihn nur ausreichend versorgen mit einem Adrenalin-Pen. Wenn der Patient aber ab der Grad 2 Reaktion ist darüber hinaus, dann braucht er eine Immuntherapie. Und dann muss ich aber wissen, welches Gift es war. Es gibt tatsächlich auch 5-10% der Patienten, die auch eine Bienen- und Wespengiftallergie echt doppelt haben. Und die brauchen echt eine doppelte Immuntherapie. Wie funktioniert das Prinzip? Das ist jetzt sozusagen wirklich im ganz einfachen Zügen reduziert. Ungefähr ein 10.000stel Stich beginnen wir und wir handeln uns ungefähr hinauf auf 5 Stiche die Giftmenge und erzeugen durch allmähliche Steigerung eine Toleranz. Man kann das auch so anzeigen, der Professor Jarisch hat Ihnen vorher schon das IgG gezeigt. Wir versuchen eigentlich die T-Zellen zu treffen, indem sie die B-Zellen, das sind die großen Lehrmeister im Immunsystem, dazu bringen, durch die immer größere Menge an Allergen, die wir hineingeben, blockierende IgG4-Antikörper zu produzieren. Und diese IgG4-Antikörper, die interferieren jetzt mit der Bindung des IgEs und verhindern, dass IgE gesehen werden kann und somit die Mastzelle quasi verblendet wird und die Allergen nicht mehr sehen kann. Das funktioniert natürlich nur, wenn sehr hohe IgG4-Titer erzeugt werden können, weil IgE bindet ungefähr 1000-mal besser als IgG an sein Antigen. Das heißt, wir brauchen sehr, sehr hohe Mengen von IgG-Antikörper, damit das Immunsystem quasi getäuscht wird und es sein Allergen nicht sieht. Also die Immuntherapie behandelt nicht die Allergie, sagt das immer zum Patienten, der Tiger, der überlebt. Aber wir bauen einen dicken, fetten Käfig drüber mit so fetten Stäben und je mehr IgG-Antikörper da drinnen sind, und das kann man gut verwenden, wäre zum Monitoring während der Immuntherapie, aber nicht zur Diagnose, sondern zum während der Immuntherapie, um zu sehen, ob das Immunsystem des Patienten das tut, was er gerne von ihm hätten, dann ist der Patient wahrscheinlich geschützt. Es ist eine protektive Therapie hier aus der aktuellen Leitlinie der europäischen. Sehen Sie, es ist eine hocheffektive Therapieform. Wespe schützt zu ungefähr 95%, Bienenimmuntherapie zu 90%. Das ist eine der erfolgreichsten Therapieformen, die wir überhaupt haben in der gesamten Medizin. Hocheffizient. Die Number needed to treat, also wie viele Patienten muss ich behandeln, damit einer profitiert, liegt ungefähr bei 1,4 bei der Insektengiftimmuntherapie. Das ist, Sie kommen sagen, in anderen Bereichen der Medizin, wenn Sie fragen wollen, wie viele Patienten müssen Sie mit einem Antihypertensiven zu behandeln, um einen Schlaganfall zu verhindern, dann sind wir in Dimensionen zwischen 20 und 100, nur damit Sie ein Gefühl bekommen, wie effektiv Immuntherapie mit Insektengift ist. Das Prinzip ist gleich, Sie fangen mit geringeren Dosen an und handeln sich hinauf in Injektionen, bis Sie in einem wöchentlichen Protokoll sind. Wie lange müssen Sie therapieren? Hier noch kurz, weil wir bisher gar nicht über die subkutane Immuntherapie gehabt haben. Dieses Prinzip ist immer gleich wurscht, womit Sie therapieren, mit Hausstaub, mit Pollen, mit Bildsporen, mit Insektengift. Die richtige Stelle ist der laterale Oberarm, wie ich hier das demonstriere an einem meiner besten Freunde. Sie machen, der auch Allergiker ist, Sie bilden eine Falte und dann kommt hier im 45-Grad-Winkel, wichtig ist, dass Sie steil genug injizieren, Sie aspirieren ein bisschen vor und dann injizieren Sie das Allergen und dann, und das ist ganz wesentlich, der Patient bleibt 20 bis 30 Minuten sitzen. Und wenn er nicht sitzen bleiben kann, weil er sagt, ich muss heute weg, dann gibt es heute keine Immuntherapie. Also wenn der Patient bei Ihnen zum Immuntherapieren kommt, das ist sagen eine Conditio sine qua non, dass der Patient zur Nachüberwachung bleibt, wenn die Hauptnebenwirkung ist, dass der Patient allergisch reagieren kann. Es passiert selten, aber auch bei uns, wir machen sehr viele Immuntherapien, passiert das schon ein-, zweimal im Jahr, dass eine Systemreaktion auftritt. Und das sollte bei Ihnen in der Ordination passieren und nicht in der S-Bahn. Wie wir vor kurzem hatten, eine Patientin, die wirklich weggefahren ist, weil sie noch zur S-Bahn wollte und wir sind in Floridsdorf, da ist der S-Bahn-Bahnhof gleich ums Eck. Sie ist weggelaufen. Nach 5 Minuten hat sie in der S-Bahn am Weg nach Süden bemerkt, dass hier eine Nebenwirkung auftritt. Das war natürlich sehr unglücklich, weil der Zug fuhr 1,5 Stunden in eine Richtung. Und ja, es wäre eigentlich schon zu erkennen gewesen vorher, dass das eine Systemnebenwirkung wird. Also wenn man sich vernünftig verhält, ist Immuntherapie eigentlich sicher, aber Sie müssen den Patienten gut führen. Also hier dieses Patient muss mindestens 30 Minuten unter ärztlicher Kontrolle bleiben, ist so gemeint. Zusammenfassend, wir sind schon am Ende. Also, ich habe Ihnen zwei Teile gezeigt. Das eine ist die Diagnose. Also das Wichtigste ist die Anamnese, das heißt, müssen Sie überhaupt in die Diagnose hineingehen? Also was für eine Art von Therapie haben wir? Haben wir überhaupt eine Systemreaktion? Und wenn ja, dann möchte ich aber unbedingt wissen, welches Gift war es? Und da gibt es ein paar Markerallergene für die Biene, das wichtigste APM1, das ist aber nicht alleine genug, Sie müssen mehrere Marker hier verwenden, bei der Wespe das Vespa-1 und Vespa-5 und bei schweren Reaktionen ist es auch ebenso notwendig, dass Sie die Mastzell-Tryptase dazu bestimmen als Risikomarker, weil Sie dann wissen, dass Sie zum Beispiel bei Patienten mit höherem Risiko die Patienten mitunter lebenslang therapieren müssen und nicht nach 3 bis 5 Jahren aufhören können, wenn die Patienten mehrere Risikofaktoren haben, zum Beispiel alt sind, eine Herzkrankheit haben, eine schwere Reaktion hatten und eine basale Serumtryptase. Also, Sie unterscheiden die schweren Lokalreaktionen. Natürlich soll der Patient jetzt nicht mehr bloßfüßig in der Wiese herumlaufen, wo ein Obstgarten steht und das Fallobst ist, also das wäre ungünstig. Aber ich sage immer, da reicht ein kleines Notfallset, Was meine ich damit? Antihistaminika, 2 Stück, 2 Cortisontabletten, ungefähr 1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Alle Systemreaktionen erhalten zusätzlich ein Adrenalin, das habe ich da abgelegt. Und wenn Sie eine schwere Systemreaktion haben, die darüber hinausgeht, oder wenn Faktoren dazukommen, die sagen, aus dem vielleicht schweren, nur eine Systemreaktion war ohne Systembeteiligung über die Haut hinaus, die aber einen zusätzlichen Risikofaktor ausmacht, oder, und das ist ein wesentlicher Punkt seit der letzten Leitlinie, wenn der Patient Angst hat, das ist auch ein wesentlicher Punkt, dann Immuntherapie, weil Immuntherapie ein sehr stark schützender Effekt ist. Und lassen Sie mich abschließend, also da wollte ich Ihnen noch sagen, hier gibt es eigentlich für Patienten alles, was er wissen muss, diese schöne Webpage, die eigentlich seit vielen Jahren aufrechterhalten wird, immer noch aktuell ist, wenn der Patient nachlesen will. Also die ist für Patienten gedacht, die Initiative Insektengift. Und abschließend darf ich noch alle einladen zum nächsten Wörthersee-Symposium. Für alle, die mehr über Allergie wissen wollen, das ist die größte österreichische Allergiefortbildungsveranstaltung, das nächste Mal zum 21. bis 23. Mai. Wir haben lange gezögert, darf man ein Symposium 13 nennen, bloß weil es zum 13. Mal stattfindet, oder sagt man besser 12a oder vielleicht 14. Aber wir haben uns getraut und haben das jetzt nehmen, das als gutes Omen am 13. Mai, wenn Sie mehr und wirklich tiefer in die Allergologie eintauchen wollen. Dankeschön.